glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Heute geht's ums Thema Beten. Mein Name ist Katrin Wolf, ich bin Künstlerin und Journalistin und mir gegenüber sitzt
Jutta Lehnert, Theologin.
Jutta, Theologin ist ein weites Feld. Was war denn so ein Hauptbetätigungsrahmen, mit dem du dich beschäftigt hast?
Ich habe in der katholischen Kirche, in der kirchlichen Jugendarbeit gearbeitet und in den letzten Jahren Frauenarbeit gemacht. Vor allem aber habe ich mich in den letzten Jahren um die Ehrenamtlichen gekümmert, die sich hier um die Flüchtlinge bemüht haben, die seit 2015 nach Koblenz kamen. Ja.
Okay, das heißt wirklich viele Menschen, die du getroffen hast und wahrscheinlich auch viele Fragen, die du beantwortet hast. Heute geht's ums Beten. Ich selber bin in Norddeutschland groß geworden, ohne jeden Bezug zur Kirche eigentlich. Das war auch ganz bewusst von meinen Eltern so gewollt. Und heute bin ich natürlich unglaublich neugierig und würde auch manchmal gerne beten und weiß aber eigentlich überhaupt nicht, wie das geht. Deswegen die Frage, kann ich das lernen und muss ich zum Beten jedes Mal in die Kirche gehen?
Ja, also was ich in der Zusammenarbeit mit Flüchtlingen gemerkt habe, dass jede Kultur, jede Religion andere Formen des Betens ausgeprägt hat. Also die muslimische Kultur pflegt ganz stark das freie Gebet und auch das stille Gebet, das persönliche Gebet. Die kirchliche Tradition hat mehr Gemeinschaftsgebete. Aber allen Traditionen ist, glaube ich, gleich, dass man sich ins Beten einüben muss. Also dass man Beten durch Tun lernt, einmal. Und dass man beten auch, ja, dass man es lernen kann. Wir kennen ja vielleicht so Formen, wie man geht in eine Kirche und zündet eine Kerze an und dann wird man still. Wir kennen Gemeinschaftsgebete, aber man muss beten wirklich durch Tun einüben.
Und heißt das, wenn ich jetzt aber zum Beispiel als Erwachsene oder noch lernen möchte, ist das möglich und muss ich dann so einen Text auswendig lernen, wie das Vaterunser zum Beispiel, und das dann, ich sag jetzt mal ein bisschen frech, runterleiern, oder kann ich auch meine eigenen Gebete mir ausdenken?
Nein, jeder Mensch kann beten in seiner und ihrer Sprache, wie sie und er will. Es gibt auch überhaupt keine Grenze bei den Anliegen. Man kann, also die Psalmen, also das sind die ältesten Gebetstexte, die sich in der Bibel finden, fluchen sogar und schimpfen über Gott und haben Zweifel. Also es gibt, alles ist beim Beten erlaubt. Aber du hast gerade schon das Vaterunser angesprochen. Da steht in den Evangelien, das sind ja die Texte, die wir noch haben, die über Jesus erzählen, die ältesten Texte, die über Jesus erzählen. Da lesen wir, dass Jesus seinen Leuten ein Gebet beibringt. Also sie sollen ein bestimmtes Gebet sprechen lernen.
Mhm, also Jesus hatte Jünger, nennt ihr das, so eine Clique quasi um sich versammelt.
Ja, junge Leute, Frauen und Männer. Junge Leute natürlich, weil damals die Menschen ja auch nicht so alt wurden wie wir heute. Es waren junge Leute, die unterwegs waren mit ihm, die von ihm angetan waren und sich sozusagen als seine Riege. Aber dazu könnten wir wirklich noch mehr erzählen. Aber er bringt ihnen das zentrale Gebet bei, das er bis heute noch gesprochen wird.
Mhm. Kannst du es mal uns erzählen, oder aufsagen, dieses Gebet des Vaterunser, und dann auch diese Geschichte dazu, wie Jesus denen das beigebracht hat und warum?
Ja, also die berühmtesten Zeilen fangen ja natürlich so an: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und erlass uns unsere Schuld oder Schulden, das kann man so oder so, wie auch wir erlassen unseren Schuldnern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist so das Gebet. Ja, und ich gehe vielleicht, wenn du magst, auf ein paar Einzelheiten ein.
Gerne.
Also, dass Gott Vater genannt wird und angerufen wird und sein Reich herbeigerufen wird, das ist eine politische Aussage. Das heißt sofort, wenn man das richtig liest, dass niemand anderes Reich angebetet werden soll. Also kein anderer Herrscher soll Herrscher über uns sein. Gott allein ist der Herr. Das ist eine politische Ansage.
Also das heißt, ich akzeptiere eigentlich auch keinen Kaiser über mir oder auch keinen Herrscher, der jetzt sagt, ich bin dein Chef und knechte dich oder so.
Ganz genau. Auch keinen Eheherrn. Also alle Herrschaften. Auch
also eigentlich
nicht die
ziemlich revolutionär.
Ja, auch nicht die Herrschaft des Geldes. Oder irgendetwas, das Macht über mich gewinnt, das zerbricht an dieser Gottesvorstellung. Ja? Das ist direkt eine politische Aussage.
Ist es aber auch etwas anderes, du hast jetzt gerade zum Beispiel den Mann oder in der Ehe, wenn also etwas auch im Privaten über mich Macht erlangt, also mir nicht gut tut, ist dann Gott auch quasi höher als diese Macht und kann mir helfen, da mich vielleicht auch zu befreien?
Genau darum geht's. Also das ist die befreiende Idee hinter dem Reich Gottes. Niemand soll Herrschaft ausüben über einen anderen Menschen und Gott ist sozusagen derjenige, der darüber wacht.
Also wie ein Garant der Freiheit.
Ja, darum geht's, ganz genau.
Cool.
Und dann die zweite Bitte, die vielleicht auch noch klar ist, also ist, man darf nicht vergessen, das ist das Gebet von armen, zum Teil hungernden Menschen, ja, also die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren und er auch selber, das waren ja arme Leute, dass sie wörtlich bitten und gib uns das Brot für den heutigen Tag, heißt, sie waren nicht sicher, dass sie jeden Tag etwas zu essen bekamen. Ja, und Brot, das war das Grundnahrungsmittel. Wenn man das für den Tag hatte, dann war das Leben für diesen Tag, für sich und die Familie gesichert. Also das ist zentrale Dinge. Es wird kein Unsinn geben. Auch das sagt Jesus, nicht um Unsinn bitten, sondern das, was wirklich zentral im Leben zählt, das muss man wissen.
Und da könnte man natürlich jetzt erstmal das so ein bisschen abtun und sagen, ja, ich fahre zu McDonald's und finde schon mein täglich Brot. Aber das ist ja genau irgendwie auch so ein Punkt. Oder wir sind in so einer Überflussgesellschaft und damit oft unzufrieden. Ist es nicht manchmal eben auch dieses, kann dieses täglich Brot auch etwas sein von, gib mir eine Konzentration vielleicht auf ein Thema, mein Tun heute und nicht, dass ich dieses Überangebot letztendlich habe, das mich auch von mir selber wegbringt?
Das könnte man damit verbinden, aber die jüdische Tradition spricht, wenn sie von Brot spricht, nie vom Brot nur für sich selbst, sondern sie spricht immer vom Brot für eine Gemeinschaft. Also das heißt, wenn vom Brot die Rede ist, ist immer davon die Rede, dass das Brot sein muss, dass man auch teilen kann. Also, dass es nicht das Brot nur für mich ist, sondern das Brot heißt sofort und achte darauf, dass der rechts und links neben dir auch von dem Brot bekommt. Also, das Brot ist ein gemeinschaftliches Brot.
Also auch ganz solidarisch gedacht.
So ist es, ganz genau. Deswegen ist ja das Zentralsymbol dieser Gruppe um Jesus ist ja auch das geteilte Brot geworden. Bis heute, das verstehen wir nur nicht mehr so. Das ist so sakramental, also in der Kirche fromm entfremdet worden.
Ja, das ist ja sowieso manchmal das Problem, dass diese Sprache einem so fremd ist und dann braucht man eine Übersetzerin. Das finde ich ganz cool.
Genau.
Du, darf ich noch eine andere Stelle fragen, die ich nie verstanden habe, finde ich, und führe uns nicht in Versuchung. Warum sollte Gott das denn tun? Das ist doch totaler Quatsch. Er will doch mich nicht, er will doch das Gute für mich, gehe ich davon aus. Und eine Versuchung ist ja so etwas, wo ich denke, das käme eher vom Teufel.
Ja, das ist auch richtig. Und dennoch, es gibt so also ganz alte Vorstellungen von Gott, dass man nicht weiß, woher kommen manche Bedrängnisse. Ja, also in früheren Zeiten hat man gedacht, Gott will mich prüfen. Das ist so ein Relikt aus dieser Vorstellung noch. Aber wir wissen natürlich, Gott meint es gut mit uns, aber Versuchungen kommen ja trotzdem auf uns zu. Deswegen wird auch oft modern übersetzt und führe mich in der Versuchung.
Ja, also das verstehe ich viel besser.
Wenn irgendeine zweifelhafte Entscheidung auf mich zukommt, bitte gib mir Rat, in welche Richtung ich weitergehen soll. So wird es heute auch eher verstanden.
Also, und da sind wir ja dann wieder bei diesem Beten. Bitten hast du jetzt eben auch gesagt. Und ist es dann so etwas, wo du sagen würdest, Beten hat auch ganz viel dann mit Stille zu tun, damit ich mich überhaupt irgendwie mal wieder orientieren kann?
Ja, das ist natürlich eine Übung für das persönliche Beten zu Hause oder vielleicht sogar die Grundvoraussetzung. Ich empfehle auch, wenn man sich einüben will, Es gehört einfach dazu, sich einen Platz, einen Ort, einen Zeitraum zu schaffen, wo man sich auf sich selbst zurückziehen kann, also wo man nicht gestört ist. Und eigentlich ist Beten, der Beginn des Betens ist Selbstreflexion, also still werden und nachdenken. Und manchmal, also so sagen das ganz alte, weise Menschen aus dem Kloster, dann bleiben sogar die Gedanken weg, die stören. Und man ist ganz bei sich selbst und vergisst alle Last des Alltags und taucht ein in diese Ruhe. Auch das kennt ja jede Religion. Und aus dieser Stille kehrt man gestärkt zurück. Also es hat beides, Selbstreflexion, aber auch, das kennst du doch vielleicht von Kunstwerken, oder nicht?
Ja, total. Also von überhaupt von kreativen Prozessen, dass man plötzlich das Gefühl hat, der Pinsel läuft ganz von selber oder dass sich so eine Geschichte aus einem heraus erzählt und man sich manchmal selbst wundert, warum ist denn jetzt auf diesem Blatt so viel Zitronengelb und scheint mir entgegen. Und oder eben auch, das hört man ganz oft, das finde ich auch unglaublich, Menschen, die eine Krankheit in sich tragen. Also es gibt immer wieder Geschichten, wo dann zum Beispiel immer wieder ein schwarzer Punkt irgendwo auftaucht. Also gerade jetzt eben bei so abstrakter Malerei oder so. Und die auch gar nicht wissen, wo das herkommt. Also ich habe es von einer Künstlerin gehört und dann stellte sich tatsächlich raus, dass sie einen Tumor hatte und dass der sich dort anscheinend, also ja, unbewusst abgebildet hat. Und also das ist ja ganz offensichtlich eben auch für uns immer wieder in diesem künstlerischen Prozess, dass wir sagen, die Hand weiß oft mehr als der Kopf und wir versuchen genau das zu aktivieren, nämlich weg von diesem Bewusstsein. Und deswegen finde ich es auch, wenn du sagst, still werden, okay, und nachdenken, aber dann ist es natürlich für viele Menschen oft mit der Gefahr verbunden, dass dann die bösen Gedanken kommen und einen nicht wieder loslassen und dann das Karussell im Kopf anfängt und dann ist das, glaube ich, genau das Gegenteil erreicht.
Ja, gut, es ist eine Übung. Also ich glaube, dass man sich einen festen Ort und eine feste Zeit einüben sollte, still zu werden.
Und deswegen auch diese Texte, dass man, also es ist ja vielleicht auch ein bisschen wie Meditation letztendlich.
Ja, das ist natürlich eine alte Tradition der Kirche, dass man Gebet oder auch anderen Religionen, dass man Gebete immer und immer wie ein Mantra wiederholt, sodass man ganz in die Meditation gerät. Aber das ist eine große Form, die kann ich auch nicht. Das muss man wirklich ein Leben lang lernen, bis man das kann.
Aber eben, diese Texte, wenn man sie nimmt, dann helfen sie schon, dass man nicht ständig die eigenen Gedanken dazwischen geschossen bekommt. Vielleicht so als Bild, oder?
Ja, also wenn man ein Gebet spricht, von dem man weiß, dass Millionen Menschen es auch sprechen, und damit ihre Hoffnungen verbinden. Also das ist schon auch ein großes Zeichen, das zu mir spricht, ja.
Ja, und du hast jetzt ja eben gesagt, dass letztendlich dieses Gebet, dieses Vaterunser uns ja auch ganz klipp und klar sagt, erkenne keine Macht über dir an. Wenn jemand versucht, Macht zu erlangen, dann wehre dich. Jetzt muss ich aber ja doch mal irgendwie fragen, das bedeutet ja eigentlich, also zum Beispiel jetzt heute, ganz konkret, ich sehe, dass es wirtschaftliche Interessen gibt, Kapitalismus, der dazu führt, dass unsere Umwelt immer weiter zerstört wird. Und das wird auch nicht gebremst, obwohl es jetzt alle wissen, es wissenschaftlich erwiesen ist und keiner hält an. Aber jetzt sagst du mir eigentlich, dann wehre dich, dann steh auf, oder?
Ja, natürlich. Also wir, Gott sei Dank, gehen ja jetzt viele Menschen auf die Straße. Wir wissen, wo die Fehler sind und es ist das Engagement, das steckt ja in dem Gebet auch drin, dass man nicht nur um etwas bittet, sondern auch für etwas eintritt. Also das heißt, das Gebet ermutigt natürlich auch dazu, für das einzutreten, um das ich bitte. Also wenn ich sage, dein Reich komme, dann heißt es sofort, gut, dann tritt auch dafür ein, dass es kommen kann. Du musst mitarbeiten. Und dann muss ich natürlich widerständig werden und merken, wo mein Widerstand, mein Protest notwendig ist. Jeder nach seiner Möglichkeit natürlich. Kann nicht jeder sich auf die Straße kleben oder was weiß ich, was für Protestformen entwickeln. Aber Protest kann ja auch sein, mehr Mitmenschlichkeit zu zeigen, mehr mutig einzustehen für jemanden, wo das Wort notwendig ist. Das gibt ja viele Formen des Widerstands. Beten übt eigentlich in den Widerstand ein. Oder wir können auch sagen, Beten ist Widerstand. Dazu gehört vielleicht aber eine zweite biblische Geschichte.
Ja, gerne.
Die älteste Form, die wir kennen aus der Bibel, wie Menschen Gott kennenlernten, sagen wir mal, das steht in dem alten Buch Exodus. Exodus ist das Buch, das die Befreiung beschreibt, wie die versklavten Israeliten aus Ägypten, wie die geflohen sind, wie ihnen die Flucht gelungen ist.
Also das war so eine kleine, also ein kleines Volk, das...
Historisch war es ein kleiner Haufen, also ganz wenige Leute. Aber im Laufe der Jahrtausende ist natürlich die Geschichte ein bisschen aufgebläht und aufgeplustert worden und ist mit Gott weiß was für Gestalten und Sagen angereichert worden. Ist ja klar, wie das oft so ist.
Also und die waren in Ägypten und die mussten da quasi arbeiten. Also es waren sozusagen dort Gastarbeiter und denen wurde gesagt, ihr müsst hier ordentlich schuften und das wahrscheinlich 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag oder sowas.
Ja, damals gab es ja keine 7-Tage-Woche, die gestammt ist aus späterer jüdischer Tradition. Also historisch kann man sagen, ist ungefähr zur Zeit Ramses II., des Pharao.
Okay, wann war das?
1800 vor Christus ungefähr. Oh,
das ist lange her.
Ja, und die, dieser kleine Stamm war aus Not, aus Hungersnot, weil es Dürren gab, in Ägypten in die fruchtbare Nilebene gekommen, weil der Nil ja immer Wasser führt und es immer was zu essen gibt. Aber der Pharao hatte sie zu Zwangsarbeit verpflichtet. Sie mussten Ziegel brennen und, so heißt es im biblischen Text, seine Vorratsstätte bauen. Und die werden unterdrückt und eines Tages sieht Moses, wie ein ägyptischer Aufseher einen seiner Leute verprügelt. Und da gerät er in Wut und er schlägt den Aufseher. Er schlägt ihn tot. Das heißt, er muss sofort außer Landes fliehen, ist ja klar. Und außer Landes entdeckt er den, da kommt die berühmte Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, steht er plötzlich vor einem Dornbusch, der brennt und doch nicht brennt, brennt und doch nicht brennt. Und Moses geht auf ihn zu und da spricht ihn jemand an und sagt, ich helfe dir, dein Volk aus der Sklaverei herauszuführen. Und da sagt Moses, wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Bist du ein Gott? Ja, ich bin Gott. Wie ist dein Name? Was soll ich meinen Leuten sagen, wenn ich zurückkomme? Und dann sagt diese Stimme aus dem Dornbusch, sagt, ich bin bei euch. Das ist mein Name. Geh damit zurück. Und dann wird in großen Geschichten erzählt, wie dem Volk die Flucht gelingt und wie dieser Gott mit dem Namen, ich bin bei euch, sie ganz legendenhaft, er ist ja wie ein Märchen, also in der Nacht als Feuersäule vor ihnen hergeht und am Tag als Wolkensäule vor ihnen, also ganz
wow,
wunderbar aus. Also
das ist ja ein riesen coole Ding, Bilder ein riesen auch.
Aber ehe sie wegkommen, geht Mose zum Pharao und sagt, wir wollen einen Tag frei haben. Das war ja, damals hat man keinen freien Tag für, als Zwangsarbeiter. Wir wollen einen Tag frei haben, wir wollen in die Wüste gehen und zu unserem Gott beten. Und da hat der Pharao begriffen, was das heißt, was beten ist. Sagt er, nein, das dürft ihr nicht. Wenn ihr betet und wenn ihr in die Wüste zieht und einen Tag frei habt, dann kommt ihr nur auf dumme Gedanken.
Ach, also, guck mal, also, genau so ist es ja auch.
Genau, also das heißt, der Ursprung von Beten und Gottesdienst ist eigentlich auf dumme, also auf kluge Gedanken, auf die Gedanken der Befreiung zu kommen. Das ist der Sinn.
Auf wichtige Gedanken.
Auf wichtige Gedanken, auf Gedanken der Befreiung zu kommen. Und so ist es dann auch, so wird dann die Geschichte erzählt. Aber da liegt der tiefere Sinn von Gebet und Gottesdienst, dass man eben zur Befreiung kommt, sich seiner Situation bewusst wird, die Situation sozusagen kritisch betrachtet und dann auf andere Ideen kommt. Genau.
Aber das ist ja auch Wahnsinn, weil das ist ja genau etwas, was heutzutage oft, unser Handy ist ständig irgendwie an, wir gucken rein, wir hier noch eine Serie und da noch dies und da und wir lenken uns ständig ab, anstatt dass wir mal in diese Zeit gehen für uns, um zu gucken, was ist eigentlich wirklich für mich gerade angesagt, was ist wichtig. Und also ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass so ein kreativer Prozess auch sowas sein kann, wo man sich so versenken kann. Es gibt zum Beispiel auch in der Literatur von Georg Büchner einen wunderschönen Satz. Da gibt es eine Prostituierte Marie, die sagt in Dantons Kampf, Dantons Tod, Liebe ist das nämliche Gefühl wie Beten. Also sie sagt einfach, meint damit eben auch, glaube ich, in dem Moment, wo ich mich ganz hingebe und mich ganz konzentriere, ist es so etwas wie ein Gebet. Also insofern, glaube ich, gibt es viele Möglichkeiten, wie man mit Gott sprechen kann, letztendlich mit sich selber spricht, ein Stück weit.
aber darüber hinausgeht, nicht? Also zu dem, was man selbst ist, etwas Größeres, etwas anderes hinzudenken und hinzuwünschen.
Cool, das macht Mut. Ich danke dir für heute. Und wir hören uns wieder mit dem nächsten Thema. Dann geht's um die Empathie. Und ich würde sagen, wir bleiben einfach neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.